Liebe Geschwister im Herrn, wir wollen heute im Titusbrief einen weiteren Abschnitt betrachten. Ja, wie es auch gebetet wurde, das ist ein Brief, der uns sehr auch praktisch anspricht für unseren praktischen Lebenswandel, für das, was Gott im Alltag von uns möchte. Und es ist eine Hilfe, wenn wir diese Dinge miteinander uns vor Augen führen und betrachten, die Gottes Geist dem Apostel Paulus gegeben hat. Wir wollen uns noch einmal daran erinnern, was so der Hintergrund des Titusbriefes ist. Dieser Brief ist ja geschrieben worden an einen Mitarbeiter, einen jüngeren Mitarbeiter des Apostels Paulus. Der Titus war ein treuer und verlässlicher Mann, ein Mann, der auch in mancherlei schwierigen Situationen dem Apostel Paulus gedient hat und geholfen hat, ein Gesandter war zu den Gemeinden, und er war in Kreta geblieben, nachdem der Apostel Paulus seinen Dienst dort getan hatte und weitergereist war. Und wir erinnern uns vielleicht noch, das war eine schwierige Situation dort in Kreta. Die Kreter waren wohl auch schon von ihrer fleischlichen Natur her recht unzuverlässige Leute, die zum Teil auch sehr zuchtlos und eigenwillig gelebt haben. Von daher muss man sagen, dass wahrscheinlich große Parallelen zwischen den Kretern und uns Endzeitmenschen auch hier in Europa bestehen. Und es gab auch unter den jung bekehrten Christen ziemliche Probleme. Das ist auch nichts Schlimmes. Das ist etwas Normales ein Stück weit. Es ist zwar traurig, wenn Gläubige nach ihrer Bekehrung zunächst einmal viele Dinge noch nicht verstehen, was Gott von ihnen möchte, was Gottes Wort ihnen sagt, was Heiligung bedeutet, was ein geistliches Verhalten, eine geistliche Gesinnung bedeutet. Aber solange sie jung im Glauben sind, ist es ein Stück nachvollziehbar und auch ein Stück etwas, was immer wieder vorkommen wird. Also seien wir froh, wenn wir junge Gläubige haben, die vielleicht noch manche Schwierigkeiten haben, manche Eierschalen des alten Lebens, aber sie sind wirklich echt und wollen dem Herrn nachfolgen. Das ist etwas Gesundes. Wenn man ältere Gläubige hat, die vielleicht schon über Jahrzehnte fleischlich und eigenwillig sind und dem Herrn nicht recht nachfolgen wollen, dann ist es etwas Unnormales, dann ist es ein Problem. Aber wie gesagt, damals war das eigentlich etwas, was ein Stück, denke ich, auch normal war, dass da manches noch nicht so gut lief, wie es hätte laufen sollen. Der Apostel Paulus musste weiter und Titus war in der nicht einfachen Situation, in dieser Unordnung ein Stück von Gott her Ordnung hineinzubringen. Und wir wollen uns daran erinnern, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und Gott will auch in der Gemeinde gesunde, geistliche Ordnung, Frieden, dass alle miteinander aus einem Herzen dem Herrn Jesus nachfolgen und dienen. Und da sollte Titus, hatte er einige heikle Aufgaben. Auch deshalb, weil es eben einige Irrlehrer gab, die die Gemeinden verunsichert haben, die, wie wir lesen, ganze Häuser durcheinander gebracht haben. Das heißt, sie sind privat in die Familien eingedrungen und haben einzelne Familien abspenstig gemacht von der gesunden Lehre und versucht, in irgendwelche Sonderlehren und Sondergruppen hineinzuziehen. Und das war zusätzlich zu dem Mangel an Ältesten, an wirklich erfahrenen Brüdern, die auch Hirtendienst tun konnten. Das war so diese Hintergrundsituation, die auch das erste Kapitel des Titusbriefes prägt, den wir ja schon vor einiger Zeit mal miteinander betrachtet haben, diesen Anfang des Titusbriefes. Wir haben also gehört, dass da eben die Irrlehrer solche waren, die Schwätzer waren, die viel geredet haben und es war nichts dahinter. Das ist auch so etwas, wo wir aufpassen müssen, wenn jemand blendende Rhetorik hat, die Sachen sagt, die einem reinlaufen wie Öl. Das tun nämlich die Irrlehrer. Ja? Sie reden den Leuten letztlich nach dem Mund. Sie sagen ihnen das, was sie gerne hören wollen. Und dabei ist auch ein Problem, dass sie durchaus Wahres und Richtiges auch sagen. Ja? Die Mischung für eine effektive Verführungspredigt ist 80% Wahrheit und 20% Verführung. Ja? Und dann fallen auch viele Gläubige drauf rein. Weil sie sagen, der hat doch viel Richtiges gesagt. Das ist nicht das Problem. Ja? Jeder Verführer, der sein Handwerk halbwegs versteht, sagt viel Richtiges. Sonst würde er gar nicht gehört von den Gläubigen. Sondern das Problem sind die 20% und manchmal vielleicht sogar nur 10% verderblicher Irrtum, die darunter gemischt sind. Und deswegen hat der Apostel Paulus auch den Titus ermahnt und auch die Ältesten ermahnt, dass sie solchen Leuten den Mund stopfen mussten und dass sie die gesunde Lehre, das zuverlässige Wort Gottes verkünden sollten als Gegengewicht zu diesen Verführungen. Und so fängt auch das zweite Kapitel an, nämlich mit einer Ermahnung an den Titus. Ich lese mal Titus 2 ab Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Also der Kontrast zu dem Geschwätze, zu den Diskussionen, zu den Streitfragen, die diese Irrlehrer aufgeworfen haben, ist in diesem Brief ganz erkennbar ein gesundes, gottesfürchtiges Leben mit guten Werken. Ja, und da müssen wir aufpassen, dass wir das eben unterscheiden. Die katholische Kirche und andere Verführer, auch die evangelischen, liberalen Theologen, lehren eine Selbsterlösung durch gute Werke. Und das ist eine Irrlehre. Wir können nicht uns erretten und bei Gott wohlgefällig machen, indem wir gute Werke tun, uns sozial engagieren, für Brot für die Welt spenden und was da so in dem Gedenken der Namenschristen so als gutes Werk durchgeht. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, wenn wir wirklich durch den Glauben, durch die Gnade gerettet sind, wenn uns unsere Sünden vergeben sind, dann sind wir berufen, durch gute Werke unseren Glauben auch praktisch zu erweisen und auszuleben und damit ein Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein. Und deswegen spielen gute Werke in diesem Titusbrief eine große Rolle. Und das heißt einfach, dass wir die Gebote Gottes tun, dass wir das tun, was Gott von uns möchte, auch ganz praktisch im Alltag. Und dann hat unser Leben eine segensreiche Ausstrahlung nach außen. Dann werden wir wie selbstverständlich unseren Mitgeschwistern helfen, ihnen Dienst tun, ihnen Liebe erweisen. Und wir werden auch unseren ungläubigen Nachbarn, Kollegen, den Menschen unserer Umgebung einfach ganz natürlich und selbstverständlich Gutes tun und ein Segen für sie sein. Und das sind diese guten Werke, auf die wir noch an diesem Abschnitt und auch im dritten Kapitel stoßen werden, die Gott von uns möchte. Dass wir einfach Liebe üben im Alltag, anderen dienen, ihre Nöte sehen, etwas tun, um ihnen zu helfen und dass wir nach den Maßstäben der Bibel leben. Allein schon ein Leben nach den Maßstäben der Bibel ist ein Zeugnis und ein Segen für andere. Ja, ist ein Licht, das leuchtet unter so vielen Menschen, die in Finsternis und Gottlosigkeit leben. Ja, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Der Titus musste da auch ermuntert werden. Einfach deshalb, weil Widerstand da war, auch in den Gemeinden gegen seine Verkündigung, gegen diese Ermahnungen. Und das haben wir auch heute dort, wo Christen fleischlich sind, da wollen sie nicht gerne ermahnt werden. Sie möchten nicht gerne hingewiesen werden auf Defizite in ihrem Glaubensleben. Sie möchten viel lieber hören, wie toll sie doch sind und wie gut es doch ist und dass Gott so gnädig ist, dass sie im Grunde machen können, was sie wollen. Und Gott segnet es ab. Ja, das ist auch großenteils die moderne Botschaft, die man in vielen Gemeinden heute hört. Und die Bibel lehrt es ganz anders. Die Bibel fordert auch die Verkündiger des Wortes Gottes auf, dass sie die gesunde Lehre umsetzen in praktisches Leben. Also es ist eine Sache zu sagen, wir freuen uns daran, dass Christus uns erlöst hat und es ist auch richtig so. Aber das andere ist, dass Gott möchte, dass man den Gläubigen auch sagt, was sich Verfolgerungen aus dieser Gnade und Erlösung ergeben. Wir werden nachher hören, die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Ja, die Gnade Gottes ist etwas Herrliches, etwas Befreiendes, etwas, was uns zur Ruhe bringt. Und zugleich sollte die Gnade Gottes ein Ansporn sein, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben und für den Herrn Jesus Frucht zu bringen. Und deswegen sind auch Ermahnungen durchaus am Platz, genauso wie Ermutigungen. Deshalb können wir nicht nur über die Gnade an sich und über irgendwelche Heilsratschlüsse Gottes im Allgemeinen lehren, sondern wir müssen auch das irgendwo konkret machen, was bedeutet es eigentlich für unser Leben. Und das tut zum Beispiel der Titusbrief. Er geht zunächst mal zu den alten Männern. Nun, das bedeutet ganz einfach, der Mann ist das Haupt. Das sagt die Bibel ganz klar. Das lehrt sie von der Schöpfungsordnung her. Das ist nicht Kultur. 1. Korinther 11, da geht es los mit Gott. Und dann kommt Christus. Und dann kommt der Mann und dann kommt die Frau. Das hat nichts mit Kultur zu tun, wie viele moderne Prediger sagen. Sondern der Mann hat die Hauptverantwortung. Deshalb hat Gott Adam angesprochen, als Eva gesündigt hatte. Und er nach ihr. Er war der Hauptverantwortliche. Er kam zuerst dran. Ja? Und deswegen sind wir Männer auch zuerst dran bei der Ermahnung. Das müssen wir auch akzeptieren. Das ist auch richtig so. Ja? Der Mann ist zuerst angesprochen und dann erst einmal die älteren Männer. Ja, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass uns dankbar sein für die älteren Brüder in unserer Gemeinde. Ich finde, wir haben zu wenig von ihnen. Ich fand es immer sehr segensreich, als unser lieber Bruder Reinhold noch im Kreis auch der verantwortlichen Brüder war. Er war uns mit seinen Jahren, die er mehr an Glaubenserfahrung hatte, immer eine wertvolle Bereicherung. Und ich vermisse ihn. Und ich denke, das geht auch den anderen Brüdern so. Wir brauchen die älteren Brüder. Wir brauchen sie deshalb, weil das, was sie auszeichnen sollte, ist ein Stück geistliche Reife und Lebenserfahrung. Es ist auch eine wichtige Sache, dass das die Jüngeren verstehen, dass ihr Dienst auch für den Herrn sehr wichtig und notwendig ist und dass sie in vielem dem Herrn dienen können, dass aber für manche Dinge, unter anderem auch für den Ältestendienst, etwas ganz Unentbehrliches eigentlich Lebenserfahrung und auch geistliche Glaubenserfahrung ist. Ja, es gibt manche Dinge, die können Eifer und Bibellesen und Hingabe an den Herrn nicht ausgleichen. Und es sind Jahre des Lebens mit dem Herrn, der Prüfungen, der Schwierigkeiten auch, der Nöte, der Kämpfe, die durchlebt sind mit dem Herrn. Und deshalb lasst uns diese älteren Männer schätzen in unserer Gemeinde und sie sollten auch so etwas sein wie Stützen, wie Säulen in der Gemeinde. Nicht jeder ältere Bruder ist berufen, Ältestendienst zu tun. Das ist eine besondere Gabe und Berufung. Aber jeder ältere Bruder ist berufen, eine Stütze und Säule in der Gemeinde zu sein. Jemand, der besonnen ist, der wirklich auch den Blick für das Wesentliche hat, der priesterlich mitträgt in der Gemeinde, mitbetet, Konflikte ausgleicht. Und deshalb wird auch der geistliche Zustand und der Wandel der älteren Brüder ist etwas Wichtiges, wo Gott drauf achtet. Wie geschieht das? Was wird von den alten Männern gesagt? Sie sollen nüchtern sein. Nüchtern heißt eigentlich wörtlich ohne Wein, nicht trunken. Aber das ist natürlich übertragen auch gemeint. Da geht es darum, dass man sich nicht leichtfertig von irgendwelchen Emotionen, von irgendwelchen Ideen wegtragen lässt. Es gibt ja manche Brüder, die sagen, wenn sie irgendetwas Neues hören oder irgendeine Idee, das ist toll, das ist es und jetzt lasst uns vorwärts gehen und das umsetzen und bedenken gar nicht, was dabei eigentlich rauskommt und was dazu notwendig ist. Und das ist eigentlich auch ein Stück Nüchternheit, dass man einfach sieht, Moment mal, der Herr Jesus hat gesagt, bevor ihr einen Turm baut, überschlagt die Kosten. Ja, dass man einfach überlegt, ja, was sind denn die Folgen von dem, was ich da jetzt so toll finde? Ist es wirklich nach dem Wort Gottes? Ist es wirklich so, dass das weiterbringt? Sind wir so weit, dass wir das schon anpacken können? Solche Dinge, das heißt nüchtern sein. Dass man einfach nicht sich schnell auf den Zug einer Idee oder womöglich eines Gefühls aufsetzt und davon wegtragen lässt, sondern prüft. Der zweite Punkt, ehrbar. Ist auch ganz interessant. Das Wort heißt eigentlich auch ehrwürdig, edel, würdevoll. Und es drückt etwas aus, dass nämlich eigentlich ein älterer Mensch und auch ein älterer Gläubiger ja etwas wirklich auch von der Würde und Ehre des Herrn Jesus tragen sollte, dass er wirklich auch ein Stück in gewisser Weise auch vielleicht eine gewisse Distanz braucht zu den Jüngeren. Das ist für uns ungewohnt. Ich sehe das bei mir selber. Man will lieber Kumpel sein für die Jüngeren. Aber die Bibel sagt, dass wir als ältere Brüder auch ein Stück ehrbar, ehrwürdig, würdevoll sein sollen, dass da auch einfach das gar nicht so schlimm ist, wenn es da einen gewissen Abstand gibt, der einfach ganz natürlich ist durch die durchlebten Lebensjahre, die der andere nicht hat. Ja, ist also nicht so schlimm. Ist vielleicht sogar wichtig, dass wir da sehen, als wir müssen als ältere Menschen uns nicht der Jugend anbiedern. Ja? Auf der anderen Seite soll man natürlich auch ein offenes, vertrauensvolles, brüderliches Verhältnis haben. Das ist ganz interessant bei den Russlanddeutschen, bei denen ich ja viel bin und die ich sehr schätze und liebe. Dort werden zum Beispiel die Ältesten mit Sie angeredet. Sogar noch von 50-Jährigen. Ja, das ist einfach ein Stück Ausdruck des Respekts. Von Alters her wurden dort auch Vater und Mutter noch mit Sie angeredet, statt mit Du. Das müssen wir nicht nachahmen, aber bei uns ist es ja so, dass in manchen modernen Familien die Kinder ihren Vater schon mit dem Vornamen anreden. Ja? Und das ist eine Respektlosigkeit, eine Distanzlosigkeit, die mit symptomatisch ist für die Zerstörung von Beziehungen. Ja, also es ist ganz interessant, es einfach mal zu sehen, dass einfach da auch etwas von der Würde des Alters und der Jahre, die man mit dem Herrn Jesus gewandelt hat, an uns sichtbar sein kann. Der nächste Begriff, besonnen, ist so ein Schlüsselbegriff für den ganzen Titusbrief. So besonnen bedeutet eigentlich so viel wie selbstbeherrscht, von einem gesunden Verstand, von gesundem geistlichem Verständnis, jemand, der Dinge durchdenkt und prüft, bevor er sich drauf einlässt. Das ist Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet, wenn etwas an mich herankommt, eine Lehre, ein Vorschlag, ein emotionaler Ausbruch von irgendjemand, dann läuft bei mir erstmal ein geistlicher Filter ab. Ja? Ich prüfe am Wort Gottes, ich lasse mich erstmal gar nicht da völlig davon provozieren, mitreißen, sondern ich prüfe erstmal aus einer gewissen nüchternen Distanz, wie ist es vom Wort Gottes her zu beurteilen? Was steht dahinter? Wie soll ich das einsortieren? Besonnenheit bedeutet, dass ich mir überlege, bevor ich etwas sage oder tue, was kommt am Ende dabei raus. Das tun viele nicht, auch viele Christen nicht. Und deswegen merken sie dann schmerzhaft, was am Ende dabei rauskommt und sagen sich, oh, ich hätte lieber schweigen sollen. Ja? Oder anders reagieren. Oder erst mal drüber beten. Das gehört auch zur Besonnenheit dazu, dass ich, wenn Dinge anstehen, dass ich erst mal sage, so jetzt ist es ein wichtiger Punkt, ich will erst mal Bibel lesen und beten und in aller Ruhe diese Dinge vor Gott bewegen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ja? Es ist immer der Teufel, der uns drücken will, schnell, ganz rasch, sofort eine Entscheidung zu treffen. Ja? Wenn es eine wichtige Entscheidung ist, dann lass dir Zeit und lass dich nicht unter Druck bringen. Prüfe, bete, sieh vom Wort Gottes her, was recht ist und was nicht ist. Achte nicht auf deinen Bauch. Ja? Heute werden auch Christen dazu verleitet, aus dem Bauch zu reden und zu handeln. Das heißt aus dem Fleisch, aus den eigenen Emotionen. Und das ist Sünde und das ist verkehrt und das führt meistens irgendwo zu Schwierigkeiten. Ja? Also Besonnenheit ist eine zentrale Tugend, die wir immer wieder im Titusbrief finden und die genau das Gegenteil von dem Schwätzertum und von dem unbeherrschten fleischlichen Wesen der kretischen Christen ist. Ja? Und uns auch. Also da können wir sehr viel davon lernen. Gesund im Glauben. Ja, wie ist es mit unserem Glauben? Ist der gesund? Was heißt denn das überhaupt? Gesund im Glauben. Das bedeutet ja, dass wir auch krank sein können in unserem Glaubensleben. Wie geht denn das? Krank im Glauben. Schaut, und das ist auch so eine Sache, das hängt zum Beispiel zusammen mit der gesunden Lehre. Ja, also gesunde Lehre bringt gesunden Glauben hervor, aber auch nicht automatisch. Aber kranke Lehre bringt automatisch kranken Glauben hervor. Kranke Glaube, das kann zum Beispiel sein, eine überzogene, fanatische Überheiligung. Ich werde ja öfters hier auch angegriffen oder kritisiert von manchen Geschwistern, weil ich Heiligung predige. Aber ihr Lieben, ich habe in meiner Vergangenheit Superheiligung, falsche Heiligung miterlebt und auch die bösen Früchte, dass es krank macht. Wenn man in eine Lehre hineinkommt, wo man sagt, man muss heilig leben, um sich das Heil zu verdienen. Das ist zum Beispiel kranke Heiligungslehre. Ja? Wenn man Lehrer hört, die sagen, du musst so perfekt handeln wie Christus selber, sonst kommst du in die Hölle. Das gibt's. Oder irgendeine besonders geheiligte Frau, die da sich anmaßt zu lehren und die da schreibt, wenn du alle deine Sünden bekannt hast und hast eine einzige Sünde vergessen zu bekennen, dann kommst du wegen dieser Sünde in die Hölle. Ja? Das ist falsche Heiligungslehre. Und das macht krank. Ja? Und ich bin so dankbar auch für die Lehre der Brüderversammlung über die Stellung in Christus, über das völlige Heil in Christus, über die Heilssicherheit in Christus, weil das hat mein Glaubensleben gesund gemacht von einem kranken pfingsterischen Einfluss. Ja? Da dürfen wir dankbar sein. Die gesunde Lehre führt zu einem gesunden Glaubensleben. Die kranke Lehre, die Irrlehre, die verkehrten Lehren, die unbalancierte Lehre führt zu einem kranken Glaubensleben. Ich muss nicht besonders erwähnen, sage es aber trotzdem noch dazu, dass auch die Theorie, dass man sündigen kann, so viel man will, dass man, wenn man von Christus frei geworden ist, auch alle Gebote nicht halten zu müssen, dass das auch krank macht. Dass auch ein fleischliches, weltförmiges Glaubensleben ein krankes Glaubensleben ist. Und dann sagt man, ich spüre, ich erlebe Christus gar nicht mehr. Das ist ja kein Wunder, wenn du ungehorsam und ohne Hingabe und Glaubensbeziehung zu ihm lebst. Und dann fängt man an, sich nach anderen Dingen, nach Psychologie, nach charismatischen Erlebnissen, nach charismatischen Liedern Ausschau zu halten, die die Seele hochputschen und einen Ersatz liefern für die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist auch ein krankes Glaubensleben. Nur, dass wir die Balance behalten. Ja? Gesunde Lehre ist wichtig, aber gesunde Lehre ist nicht alles. Wenn wir gesunde Lehre sozusagen wie ein Glasperlenspiel an uns vorbeischauen, ziehen lassen und sagen, oh, was haben wir da für wunderschöne Wahrheiten und lasst sie uns doch mal von links und rechts betrachten und an und für sich und sagen nicht, was es für uns bedeutet und wo wir auch irgendwo Konsequenzen draus ziehen müssen, dann tut es mir leid, dann ist die Lehre nicht ganz so gesund, wie sie sein sollte. Denn gesunde Lehre bedeutet immer auch Anwendung auf unser Leben. Bedeutet, dass es praktisch wird, dass es konkret wird und dass es auch mein Gewissen überführt und anspricht und mich zur Buße leitet. Sonst ist die Lehre nicht gesund, nicht ganz gesund. Ja? Das ist also die andere Seite. Und hier finden wir gesunde Lehre der Schrift angewandt auf unser Alltagsleben. Und dort gehört sie hin. Und dann wird auch mein Glaubensleben gesund sein. Das heißt, ich freue mich an der Gnade. Ich weiß, dass die Gnade Gottes, die Erlösung in dem Herrn Jesus, das absolute Fundament meines Lebens, meines Glaubenslebens ist, dass ich keinen Schritt tun kann ohne ihn. Auf der anderen Seite habe ich auch das Verlangen, dem Herrn Jesus zu dienen und seine Gebote zu halten aus Liebe zu ihm. Ich lebe heilig, nicht weil mir jemand was überstülpt und mich da fertig machen will damit, sondern weil es mein inneres Bedürfnis ist, weil ja der Geist der Heiligkeit in mir wohnt. So ist es ja eigentlich, wenn wir wiedergeboren sind. Ja? Da wohnt der Geist Gottes in uns, den die Bibel den Heiligen Geist nennt. Also ist heiliges Leben etwas völlig Normales. Ich werde, wenn mir irgendwelche Nackenschläge kommen, Dinge, die zum Beispiel uns Not machen, dann werde ich das aus der Hand Gottes annehmen und werde daraus lernen und werde wissen, das ist Teil der Schule Gottes. Ja? Ich kann das verarbeiten, ich kann weitergehen, anstatt völlig in Trümmern zu liegen und ausgeschaltet zu sein in meinem Glaubensleben, vielleicht für Tage oder Wochen. Ja? Das sind zum Beispiel so Bestandteile eines gesunden Glaubenslebens, dass ich zum Beispiel auch durch Krisen mit dem Herrn durchgehen kann. Wenn er mich enttäuscht, wenn er meine Erwartungen enttäuscht, wenn er meine Gebete nicht erhört, ist es nicht schwierig, ein gesundes Glaubensleben zu haben, wenn du eine Gebetserhörung nach der anderen erlebst und Gott dich bestätigt. Der Test kommt dann, wenn Gott dir widersteht und du Schwierigkeiten bekommst. Und genau dann ist zum Beispiel auch das Vorbild von älteren Brüdern in der Gemeinde wichtig, die gelernt haben, auch solche Dinge mit dem Herrn zu verarbeiten und durchzugehen. Und dann können sie auch anderen ein Vorbild sein, gesund zu sein im Glauben. Gesund in der Liebe. Ist auch ganz interessant. Gibt es auch kranke Liebe. Aber ganz sicher gibt es das. Ja? Wisst ihr, zum Beispiel ältere Menschen sind in der Gefahr, auch jüngere, ihren Kindern gegenüber eine falsche, kranke Liebe zu haben. Ja? Die kranke Liebe sagt, mein Kind ist ein Ausdruck meiner selbst. Mein Kind ist ganz toll und mein Kind soll alle Freiheit haben, die ich früher mal nicht hatte. Und ich will nicht, dass mein Kind betrübt wird. So eine kranke Liebe hatte der David zu seinen Söhnen. Ja? Er hat dem Amnon, war es glaube ich, nie etwas Böses gesagt. Er hat ihn nie ermahnt, sodass er traurig sein musste. Ja? Das ist kranke Liebe. Und wisst ihr, wegen solcher kranken Liebe sind schon ganze Gemeinden kaputt gegangen. Ich weiß von Gemeinden, da war praktisch ein Sohn des Ältesten in die Charismatik gekommen und nun hat dieser Älteste in der Brüderversammlung nicht die Kraft gehabt, diesen Sohn, wie es sein musste, auszuschließen und zu sagen, der hat sich auf einen Irrweg begeben, er kann bei uns nicht mehr in Gemeinschaft sein. Und lieber hat er dann praktisch die charismatische Irrlehre in seine Gemeinde hineingelassen und hat gesagt, nein, das ist gut, das ist in Ordnung, der soll ruhig da bleiben. Und so hat durch die Verfehlung eines Kindes der Vater selber noch, und das habe ich schon mehrfach erlebt, gerade auch in Brüderkreisen, ja, dass die selber dann die Irrlehren und Irrtümer der Kinder annehmen, anstatt ihnen zu wehren. Das ist das Eli-Syndrom, wenn man das von der Bibel her mal so nennen kann. Ja. Und das ist kranke Liebe. Ja. Kranke Liebe ist, wenn ich aus Sympathie zu Geschwistern, wenn ich aus Anhänglichkeit zu Verwandten in der Gemeinde, ich habe auch wieder jetzt einen Fall gehört, wo Geschwister gesagt haben, wir sind von außen in eine Gemeinde reingekommen, da sind alle miteinander verwandt und verschwägert. Ja? Und nun müsste eigentlich Gemeindezucht geübt werden gegen irgendjemand, der ganz klar gegen die Dinge verstoßen hat, die Gottes Wort gebietet. Aber das tut man nicht, weil der ist ja verwandt und verschwägert mit den Ältesten. Wisst ihr, da müssen wir aufpassen. Das ist auch kranke Liebe. Gesunde Liebe ist eine Liebe, die auch widerstehen kann, die ermahnt, die in Grenzen setzt, die auch bei den eigenen Kindern weiß, es ist gut, wenn die Kinder unter Umständen auch in Schwierigkeiten kommen. Und wenn ich sie in Grenzen weise, das muss ich tun, sonst liebe ich mein Kind gar nicht. Ja? Gesund in der Geduld oder im standhaften Ausharren. Wir haben das schon erwähnt, im Glaubensleben gibt es Krisen und Probleme, die müssen wir aushalten. Da müssen wir drunter bleiben. Wir können nicht wegrennen, wir können nicht sie durch Auflehnung durch einen Schwertschlag lösen. Ja? Manche sind Freunde der gordischen Knotenlösung. Ja? Und manchmal ist es auch eine gute Lösung, dass man mit dem Schwert kommt und schneidet den Knoten einfach durch, anstatt ihn aufzudröseln. Aber es gibt Knoten, da dürfen wir das nicht tun. Da müssen wir warten, bis Gott sie löst. Ausharren, gesund in der Geduld. Ja? Das ist etwas, was die älteren Brüder den Jüngeren vorleben sollen. Vers 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ja, nun sind die Frauen dran. Und auch bei den Frauen zuerst einmal die älteren Frauen. Ja, gleicherweise könnte vielleicht auch andeuten, dass diese Eigenschaften, die bei den Männern gewünscht sind, auch bei den älteren Frauen gewünscht sind. Aber es werden zwei Dinge noch dazu gesagt. Es wird zunächst mal gesagt, sie sollen sich verhalten, wie es Heiligen geziemt. Also auch hier, was der Christian im Gebet angedeutet hat, wir sind in die Stellung von Heiligen gebracht aus Gnade. In Christus sind wir Heilige. Aber wir sollen auch so leben, wie es einem Heiligen angemessen ist. Das ist die Linie der Gnade. Das heißt nicht, hier sind 500 Gesetze und Gebote und Regeln, Paragraph A, B, C und die muss ich alle halten. Ja? Sondern das ist eine Grundregel. Ja? Wenn ich geheiligt bin in Christus, dann soll ich auch Christus ähnlich leben, aus meinem Herzen, aus innerem Verständnis heraus, bewusst, freiwillig. Nicht verleumderisch sein, nicht viel im Weingenuss ergeben. Also auch bei älteren Frauen gibt es Probleme und Gefahren. Vieler Weingenuss. Ich denke, in der Welt ist es so, dass ältere Frauen oftmals einfach durch die Enttäuschungen ihres Lebens, durch die Frustration auch ihres Alltags verleitet werden. Und viele sind Alkoholiker. Ja? Männer und Frauen, die einfach dem Druck des Alltags, diesen Enttäuschungen nicht standhalten und die ihre Zuflucht zum Alkohol suchen. Das ist ein Problem in manchen Ländern besonders. Ich weiß es in Russland zum Beispiel, da ist zum Beispiel Alkoholismus eine furchtbare Volksseuche, die Millionen, Millionen ruiniert. Aber für Gläubige, ja, sie sollen eine ganz andere Haltung haben zu den Belastungen und Herausforderungen des Alltags. Sie sind da, aber wir dürfen sie dem Herrn bringen. Wir dürfen mit dem Herrn Jesus durchgehen, der unser Herz erfüllt, unseren Mangel ausfüllt, und dann müssen wir nicht solche Auswege finden. Auf der anderen Seite haben ältere Frauen auch relativ viel Zeit. Und die Gefahr ist, dass sie die Zeit nutzen für Tratsch und Klatsch und verleumderisches Gerede. Also da ist die Bibel auch ganz offen. Ja? Hast du schon gehört, was der gesagt hat. Und da stimmt es auch nicht. Und dort sieht man auch mal wieder. Und so weiter. Ja, das sind einfach Gefahren, da redet die Bibel ganz klar drüber. Ja, da müssen wir schauen, dass wir viel mehr beten. Das ist 1. Timotheus 5, was ältere Frauen tun dürfen, die mehr Zeit haben von ihrem Lebensablauf her, ist viel Fürbitte tun. Das ist auch das beste Gegenmittel gegen verleumderisches Reden. Wenn ich bei Gott, vor dem Thron Gottes, für einen Bruder und eine Schwester gebetet habe, dann kann ich schlecht gegenüber anderen irgendwo negativ herabsetzend über sie reden. Ja. Also da sollten die älteren Frauen einfach ihre Zeit gut nutzen. Und eine Aufgabe, die hier den älteren Frauen angewiesen wird, dass sie solche sein sollen, die junge Frauen das Gute lehren. Bloß als Anmerkung, bei manchen Bibelübersetzungen steht hier Lehrerinnen. Und es wird von manchen modernen Christen so ausgedeutet, als dürften Frauen eben doch lehren und sei 1. Timotheus 2 ein Fehltritt des Apostels Paulus. Ja. Aber hier ist vom Wort Gottes her ganz interessant, hier steht ein Partizip, hier steht Gutes Lehrende. Hier steht nicht Lehrerin, das gibt es auch das Wort. Ja. Das ist aber gar nicht gebraucht, weil hier geht es nicht um ein Amt, um einen Dienst, sondern hier geht es darum, dass die älteren Frauen die Gewohnheit haben sollten, jüngere Frauen zu ermutigen und ihnen zu helfen, dass sie ein ganz praktisches Leben mit dem Herrn und für den Herrn führen sollen in lebenspraktischen Dingen. Ja, ich wünschte mir auch sehr, dass das zum Beispiel auch bei uns in der Gemeinde viel passiert. Aber ich habe eine Befürchtung, darf ich das mal ganz offen sagen? Ich habe die Befürchtung, dass viele jüngere Schwestern das gar nicht so unbedingt wollen. Und ich habe auch schon gehört, vereinzelt, dass Schwestern, die das versucht haben, so ein Wort mal auch zu sagen, dass die zum Teil recht unfreundliche Abfuhren bekommen haben von jüngeren Schwestern. Und das finde ich schade. Das finde ich schade, weil hier eine grundlegende Ordnung Gottes ein Stück außer Acht gelassen wird. Und das gilt natürlich für die jungen Brüder auch. Die Bibel zeigt nämlich, dass eigentlich die Jüngeren in Demut sich den Älteren unterordnen sollten. Auch in dem Bewusstsein, dass die Lebenserfahrung der Älteren etwas Wertvolles ist, was ihnen auch die Möglichkeit gibt, etwas zu sagen, auch für jüngere Menschen. Und das sage ich immer wieder mal, wenn ich zu jungen Menschen reden kann, dass der Teufel hat einen Trick in den letzten Jahrzehnten unter der Jugend festgesetzt. Dass er nämlich sagt, hey, du bist jung, du bist cool, du steigst durch, die Alten sind verkalkt, die blicken es nicht mehr. Die brauchst du gar nicht fragen. Die werden dich eh nur einschränken. Das ist so die Linie, die ich als Jugendlicher schon vom Satan mitbekommen habe in der antiautoritären Jugendbewegung. Trau keinem über 30, haben die Burschen alle gesagt, als sie noch 25 waren. Ja? Danach waren sie selber 30, ja, und heute regieren sie uns. Aber das war diese Linie und das ist eine Losung des Teufels. Wisst ihr, zum Beispiel solche Dinge, da sagen die Leute, hey, hast du schon mal Haschisch probiert? Das ist super. Ich habe so tolle Erlebnisse gehabt. Probier das doch einfach mal. Ja, und die Eltern? Die Eltern wissen, was rauskommt. Die Eltern wissen, dass am Ende eines Haschisch-Drogen-Erlebnisses am Schluss womöglich der goldene Schuss mit Heroin auf irgendeiner Bahnhofstoilette ist. Ja? Das wissen die Jungen nicht. Das glauben sie nicht. Sie sind naiv, sie wollen das ausprobieren. Und wisst ihr, das ist genau das, warum Gott in seiner Weisheit und Liebe den jungen Menschen Ältere an die Seite gestellt hat, die ihnen Rat geben und die ihnen aber auch Ermahnungen geben und die auch sagen, nein, das machst du nicht. Punkt. Ja? Allein deshalb, weil nämlich ein junger Mensch oftmals von seinem Mangel an Lebenserfahrung und Reife nicht absehen kann, wozu führt etwas? Wozu führt es, wenn ich die Einladung von irgendeinem ungläubigen Jungen ins Kino annehme? Deine Eltern wissen das, wozu das führen kann. Ja? Aber du weißt es vielleicht nicht wenigstens. Was ist denn schon dabei? Das sagen viele Junge. Was ist denn schon dabei? Wo steht es in der Bibel, dass ich das nicht darf? Ja? Und wenn man so schon fragt, dann ist die Haltung schon mal falsch. Und dann wirst du das in der Bibel auch nicht finden, weil du es gar nicht finden willst vielleicht. Aber die Bibel zeigt, es ist wichtig, dass wir auf den Rat und die Mahnung von Älteren hören. Und viele junge Schwestern würden sich auch als junge Mütter vielleicht manches ersparen, wenn sie mal bei einigen älteren Schwestern und vielleicht gerade auch ihren eigenen Müttern mehr fragen würden. darf ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja? Ich will niemandem zu nahe treten. Aber ich denke, es ist einfach eine göttliche Ordnung. Ja? Wir finden es in der Bibel und es hat auch seinen Grund. Ja? Also die älteren Schwestern sollten sich den Mut schenken lassen, jüngere Frauen auch etwas weiterzugeben an geistlicher Lebenserfahrung und sie anzuleiten. Und die jüngeren Schwestern sollten sich auch die Gnade und Demut schenken lassen, das auch anzunehmen. Dasselbe gilt übertragen ganz sicher auch für die jüngeren Brüder und die älteren Brüder. Ja, ja, was sollen denn die jungen Frauen lernen? Und da steht als erstes wieder unser Wort besonnen. Ja, also es ist ganz klar, Frauen sind leichter geneigt, ihren Gefühlen zu folgen. Das ist einfach ein Stück auch in dem drin, was Gott in sie hineingelegt hat. Das ist auch etwas Positives, ja. Das ist etwas Schönes, diese Warmherzigkeit, diese Gefühlsbetontheit ist zum Beispiel etwas, was es für die Kinder so schön macht und das ist bei der Mama viel kuscheliger finden als beim Papa, ja. Das hat schon seine Richtigkeit so. Das ist gut, aber es hat auch eine Schwäche, es hat auch eine Gefahr in sich. Dass Frauen nämlich leichter betrügbar sind, leichter verführt werden können. Es ist eine traurige Tatsache in der Pfingstbewegung, auch sonst wo, dass ganz oft Frauen eine dominierende Rolle in Verführungsbewegungen gespielt haben und auch oftmals als Prophetinnen, als Leiterinnen, als Apostelinnen solche Bewegungen geführt haben. Ellen White zum Beispiel, Amy Semple McPherson und andere. Einfach weil die Frauen manchmal da ein Problem haben mit der Besonnenheit, mit der nüchternen biblischen Prüfung. Dass ich diesen Filter der gesunden Lehre und des Wortes Gottes immer einschalte, bevor ich auf irgendetwas anbeiße und reagiere. Ja, ich denke, das ist also nicht umsonst, dass das da zuerst steht, besonnen sein, drüber beten, prüfen, was ist der Wille Gottes, was sagt das Wort? Besonnenheit heißt bei jungen Menschen auch, ich will mal meinen Vater, meine Mutter, die Ältesten fragen, bevor ich irgendeine wichtige Entscheidung treffe. Ja? Weil ich selber, mir mangelt es an Weisheit. Könnt ihr das zugeben? Können wir das zugeben? Dass uns an Weisheit mangelt, an Lebenserfahrung, dass wir vielleicht die Hilfe von anderen brauchen? Das ist Demut. Das ist geistliche Gesinnung. Da kann nur ein Segen drauf liegen. Möchte ich euch sehr dazu ermutigen. Keusch zu sein. Hier steht Hagnos und es heißt heilig, Gott geweiht und unbefleckt. Das ist auch so eine Sache, die heute wichtig ist. Heute versucht der Satan von der Welt her, die jungen Menschen mit einer Welle von Schmutz, von erotischer Prägung, von Unanständigkeit in der Kleidung, im Verhalten, in den Umgangsformen zuzudecken und zu beschmutzen. Und ich denke, das ist ganz wichtig für jeden jungen Menschen, Mann und Frau, dass man sich davon ganz bewusst loslöst. Dass man ganz bewusst auch diese Einflüsse, die über Plakate, über Filme, wenn man sich sowas anschaut, was man gar nicht sollte, auf in das Herz reinkommen. Ja? Und ihr Lieben, Kino, Filme, Videos, es ist zu 95% Hurerei, wenn nicht zu 100%. Ja? Das ist ja das, was den Geschmack ausmacht von der modernen Unterhaltung. Ja? Diese Prise, die Ungläubigen so schätzen, das Würzige, das ist Schmutz, Erotik, Dinge, die unheilig sind. Und wir sollten uns davon fernhalten. Wir sollten ganz bewusst sehen, ich bin mit dem Blut Jesu Christi erkauft, als junger Mann, als junge Frau. Ich bin berufen, unbefleckt zu leben. Rein, moralisch rein. Und es gilt auch für Verheiratete. Ja, auch da gibt es genug Einflüsse und Versuchungen, die da in diese Richtung Menschen wegziehen wollen von der ehelichen Treue und Reinheit. Und es geht eben darum, dass wir auch im Verhalten, dass die Menschen zurückhaltend sind, dass sie nicht diese Leichtfertigkeit der Verhaltensweisen auch normaler junger Menschen an sich haben, sondern sich da einfach so verhalten, wie es dem Herrn Jesus entspricht. Da geht es wiederum nicht um eine Gesetzesliste mit lauter Paragraphen, sondern es geht darum, dass ich den Herrn Jesus lieb habe und ihm ähnlich sein will und ihm dienen will. Und dann lebe ich heilig und keusch, rein von moralischer Befleckung. Und das heißt, dass man sich auch einfach von Befleckung, die geschehen ist, reinigen lässt durch Sündenbekenntnis, durch Buße. Das nächste ist fast genauso unpopulär, da steht nämlich häuslich. Häuslich bedeutet ganz einfach, dass für eine junge Frau mit Kindern das Haus, die Familie, das Heim der ganz natürliche Lebensmittelpunkt ist. Und dass es auch gut so ist. Und die Welt sagt 10-mal, dass das schlecht ist, dass das die Selbstverwirklichung der Frauen beschädigt, dass sie ihre Kinder möglichst schon mit 3 Monaten in die Krippe bringen sollen, damit sie endlich wieder sich selber verwirklichen können als Sekretärin oder Arbeiterin oder sonst was. Das ist eine teuflische Lüge und ein ganz großer Betrug. Ja? Der Platz einer jungen, verheirateten Frau ist zu Hause, wenn sie Kinder hat. Ja? Und da soll sie sich ganz einbringen, von ganzem Herzen, in dem Bewusstsein, dass das einer der wichtigsten und wertvollsten Dienste im Reich Gottes ist. Und das sage ich nicht einfach nur so, das ist eine ganz nüchterne Tatsache. Ja? Die Frau hat die große Chance, Kinder zu prägen und zu erziehen für das Reich Gottes, für die Ewigkeit. Und das ist eine herrliche Berufung, das ist etwas Schönes, etwas, was an Wichtigkeit überhaupt nicht vergleichbar ist damit, dass man vielleicht als toll gestylte Sekretärin irgendwelche Erfolgserlebnisse hat, wenn der Chef einen lobt, die Konferenz haben sie toll organisiert. Ja? Das ist nicht der Platz einer jungen Frau, die Kinder hat, sondern ihr Platz ist bei den Kindern. Und zwar deshalb, weil Kinder auch so gebaut sind, dass sie einfach die emotionale Zuwendung und Betreuung ihrer Mutter brauchen über den Tag. Ja? Es geschieht ein Schaden an den Kindern, wenn sie ohne Not in den Kindergarten, in die Krippe kommen, womöglich noch im zarten Alter. Das ist im Grund nicht zu verantworten. Es sei denn, es gäbe wirklich mal absolute Notfälle. Sowas kann mal vorkommen. Aber im Grunde sollte man ganz bewusst die Kinder zu Hause lassen. Dort hat man die Möglichkeit, sie geistlich für den Herrn Jesus zu prägen und zu erziehen. Und als Ermutigung möchte ich immer wieder mal darauf hinweisen, dass eben viele Männer Gottes und Leute, die wirklich viel Frucht gewirkt haben im Reich Gottes, bekannt haben und bezeugt haben, dass sie die entscheidenden geistlichen Impulse für ihr Leben mit dem Herrn von ihren Müttern bekommen haben. Einige übrigens auch von den Großmüttern. Ja? Also auch in dieser Hinsicht hat man noch einen Auftrag, wo man sich investieren kann für die Kinder und Enkelkinder. Ja? Und ich möchte da sehr Mut machen, dass das wirklich als Chance begriffen wird. Auch ein Haus, das Wärme und Geborgenheit und Frieden ausstrahlt, ist ein unglaubliches evangelistisches Zeugnis heute. Im Osten habe ich mitbekommen, dass zum Teil Christen da in der Schule, in der Klasse, die einzige Familie waren, die noch intakt war. In der ganzen Schulklasse lauter Trümmerfamilien, lauter halbe geschiedene Familien oder Patchworkfamilien, keine einzige intakte Familie außer der von den Gläubigen. Das sticht heraus. Ja? Auch wenn man Menschen nach Hause einlädt und da ist eine Frau, die wirklich nach dem Haus schaut, die kocht, die Geborgenheit hat, vermittelt es etwas ganz Wunderbares. Ja? Auch die Tabea hat es, glaube ich, mal erzählt, ihre Klassenkameraden haben wirklich gestaunt. Was, du kriegst jeden Tag ein warmes Mittagessen, deine Mama ist da, hast du es gut? Ja? Gibt es nicht mehr. Und es ist ein Zeugnis. Ja, dann geht es weiter. Gütig, das heißt, dass man das Beste will für Mann und Kinder. Dass man ihnen dient. Ich möchte da auch eine Sache vielleicht erwähnen, die jetzt nicht so direkt da steht, aber ich denke, das ist wichtig, dass die jungen Frauen auch einen Auftrag haben, und der ist gar nicht so ganz einfach, dass sie nämlich ihre Männer auch ein Stück den Rücken frei halten für den Dienst in der Gemeinde. Und das ist ein Opfer für eine junge Frau und Mutter, die erstmal mit ihren eigenen kleinen Kindern klarkommen muss. Das ist nicht einfach, ja, vor allen Dingen heute nicht. Aber ich denke trotzdem, dass man darüber mal nachdenken darf. Ja. Es ist wichtig, dass die jungen Frauen auch lernen, dass ihr Dienst auch für die Gemeinde, abgesehen davon, dass sie Kinder für den Herrn prägen und erziehen, was langfristig etwas ganz, ganz Entscheidendes ist, eben auch darin besteht, dass sie für ihre Männer beten und sie in die Bibelstunde schicken und sagen, tu du Dienst. Ich sage das mal ganz ehrlich, so wie es mir auf dem Herzen ist. Ihr dürft mich nachher ansprechen deswegen, wenn es böse war. Aber ich sage es einfach so, weil ich in vielen Gemeinden, nicht nur bei uns sehe, dass das einfach ein Problem ist. Ja? Dass es natürlich auch für eine junge Frau leichter ist zu sagen, oh, ich breche dir gar zusammen, ich kann nicht mehr, bleib heute Abend zu Hause und du musst mir helfen. Ja? Es ist schön, wenn man den Mann um sich rum hat, wenn man jung verheiratet ist, aber es ist ein Opfer, das für den Herrn wohlgefällig ist und wo der Herr segnet, wenn man trotzdem sagt, ich gebe meinen Mann frei. Für den Dienst. Und wisst ihr, das haben wir auch erleben dürfen, dass Gott dann die Zeiten, die man hat und die weniger sind, die segnet Gott besonders. Ich möchte nicht zu viel sagen, aber die Zeiten, die wir oft rauben, sind vielleicht gar nicht so gesegnet. Ja? Gemeinschaft und Zeit ist nicht gleich Zeit. Und dort, wo wir Zeit opfern und bereit sind zu sagen, ich stehe hinter dem Dienst meines Mannes, mein Gebet ist, dass mein Ehemann ein Diener des Herrn wird und nicht nur einfach jemand, der mich selber perfekt versorgt, mir ein Haus kauft und baut und alles für mich recht und schön macht und für mein Nest und meine Kinder. Ja? Das ist letztlich nicht das höchste Ziel, das eine gläubige Frau haben sollte, sondern dass sie einfach sagt, Herr, ich möchte dir dienen und solange die Zeit da ist, wo ich zentral zu Hause gefragt bin, dann will ich, dass mein Mann nach seinen Gaben auch wirklich dienen kann. Also das einfach als Ermutigung, das ist auch ein Dienst, der ganz wichtig ist. Dann und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ja, also auch wieder, wir sehen, der ganze Vers ist ein einziger schreiender Widerspruch gegen den Zeitgeist, gegen das, was die Welt heute predigt und was auch verweltlichte Christen heute ungeniert predigen und leben. Verwirkliche dich selbst, emanzipiere dich vom Mann, nimm dir deine Freiheiten, lebe dich aus. Ja? Die Bibel sagt immer noch, echte Christusnachfolge ist, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und uns selbst verleugnen, nicht verwirklichen. Und dass unser Eigenleben in den Tod gehört und dass geistliche Frucht immer zur Voraussetzung hat, dass da ein Weizenkorn in die Erde fällt und erstirbt. Ja? Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, das gilt auch heute, dass dort, wo die Unterordnung unter den Mann fehlt, wo die Frau letztlich die Dominierende ist oder eben auf gewisse Methoden versucht, den Mann zu regieren und zu lenken, was ja durchaus funktionieren kann, dass das trotzdem nicht zur Ehre des Herrn ist. Und dass das trotzdem eine böse Frucht bringt. Und der Punkt ist, dass in die Seele der Frau, die so etwas tut, kommt Dürre. Ja? Da kommt Dürre, sie ist unzufrieden, sie ist mürrisch, sie hat nicht diesen Frieden, diese Erfüllung, diese Freude im Herrn, kann sie ja gar nicht haben. Weil das Problem ist ja, wenn ich mich meinem Mann nicht unterordne als Frau, dann ordne ich mich auch dem Herrn nicht unter. Das, was ich dem Mann rebellisch bin, das bin ich auch dem Herrn Jesus gegenüber rebellisch. So einfach ist es. Die Bibel sagt, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen als dem Herrn. Und wenn sie sich nicht unterordnen, dann trifft es den Herrn Jesus, nicht nur den Mann. Ja? Also auch hier, ich verstehe das, dass es für junge Frauen unerhört schwer ist, weil der Zeitgeist und natürlich auch das eigene Fleisch geht in die ganz andere Richtung. Aber ich kann nur sagen, ein gesegneter Weg, ein Weg, wo man den Herrn Jesus erlebt in seiner Kraft, in seinem Frieden, seiner Freude, das ist ein Weg der Unterordnung. Ja. So ist es. Und jeder kann es selber ausprobieren, so oder so. Ja? Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist. Jetzt kommen wir zu den jungen Männern. Dort wird eigentlich nur noch eines gesagt, weil ich denke, da auch manches von den älteren Männern auch mit gedacht ist. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Ja, junge Männer haben viel Kraft, Kraftüberschuss. Das finden wir in Jesaja 40. Ja? Die jungen Männer sind voller Kraft und trotzdem straucheln sie und stolpern sie, wenn sie nicht auf den Herrn harren und vertrauen. Ja? Diese eigene Kraft, dieser Überschuss an Energie, jetzt lass uns das mal anpacken und das kriegen wir schon hin, das ist alles recht und gut, das ist auch ein Stück verständlich und natürlich, aber wir müssen im Geistlichen lernen, dass das uns nicht weiterbringt. Ja? Ein junger Mann muss lernen, besonnen zu sein. Erst einmal zurückzutreten, zu beten, zu fragen, was ist der Wille des Herrn, bevor man handelt, bevor man redet. Ja? Und dadurch geschehen auch Reifungsprozesse, wenn diese Besonnenheit beachtet wird. Ich muss ein bisschen schneller machen. Ich sehe schon, die Zeit eilt. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ja, Titus war ein Lehrer, jemand, der eine Leitungsaufgabe hatte, eine Hirtenaufgabe in der Gemeinde. Und deshalb musste er zuallererst ein Vorbild sein. Und das ist auch etwas, was mich, was uns als Brüder, die wir Verantwortung tragen in der einen oder anderen Form im Reich Gottes, immer wieder herausfordert. Ja? Wir sind gefordert, vorzuleben, Vorbilder zu sein. Es kann nicht angehen, dass wir predigen, unser Leben ist völlig anders als das, was wir verkündigen. Es ist immer so, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, dass zwischen dem, was wir verkündigen und dem, was wir leben, eine gewisse Differenz besteht. Das geht auch gar nicht anders, denn wir müssen ja die Maßstäbe und Ziele Gottes verkündigen, denen wir selber nicht nachkommen, wo wir selber danach streben, sie mehr und mehr zu verwirklichen. Ja, also wenn die Spannung nicht da ist, dann verkündige ich nur meinen eigenen Zustand, dann bringe ich auch niemanden weiter. Ja, das kann man natürlich auch machen, dass man sagt, ich lebe liberal, dann verkündige ich auch liberal. Aber das kann nicht der Sinn der Sache sein. Also es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem, was ich predige, und ich muss immer mir selber auch predigen, und dem, was ich lebe. Aber wenn da ein Gegensatz ist, das geht nicht. Ja? Wenn ein Gegensatz ist, das macht den Dienst unglaubwürdig. Und diesen Maßstab, dem müssen wir uns immer wieder stellen und uns auch da demütigen und beugen als Brüder, wo wir dem nicht genügen. Wenn wir lehren, dann brauchen wir Unverfälschtheit, gesunde, klare Lehre, dass wir nicht irgendwelche verdrehten und verkehrten Dinge, keine Irrlehren mit hineinmischen in unsere Verkündigung, in unsere Lehre. Da müssen wir sorgfältigst drauf achten. Denn die Lehre, die jemand gibt, das ist eine richtungsweisende Sache auch für andere. Die wird unter Umständen befolgt und am Schluss kommen böse Früchte raus. Und da ist der Lehrer verantwortlich vor Gott, mitverantwortlich und wird zur Rechenschaft gezogen. Das ist eine ernste Sache. Und deshalb brauchen wir auch würdigen Ernst bei der Lehre und der Verkündigung. Ihr Lieben, und das ist etwas, das muss ich mir selber auch sagen, aber ich stelle das auch immer wieder mal betrübt fest, dass es leider auch manche Prediger gibt, die sehr viel zu Witzereißerei und albernen und unwürdigen Dingen neigen. Und da, denke ich, sollten wir auch das Unterscheidungsvermögen haben und uns da zurückhalten. Ja, ich finde es manchmal schade, wenn in der Gemeinde manchmal gelacht wird bei manchen Witzen, sage ich ganz ehrlich. Ja? Und ich finde es schade, wenn Brüder, die den Dienst tun, eben diese ganz klaren Anweisungen ziemlich deutlich missachten. Und da sollten wir beten dafür, dass Gott sie zurechtbringt, aber nicht unbedingt sie dadurch bestätigen, dass wir mitlachen und darauf eingehen. Wisst ihr, das Wort Gottes ist etwas sehr Ernstes und Heiliges und hat großes Gewicht. Und dem sollte auch unsere Art, wie wir es weitergeben, entsprechen. Ich weiß, heute will man es gerne locker haben und man freut sich dran, wenn man sich so entspannt zurücklehnt und die Predigt so ein bisschen an sich vorbeilaufen lässt und hinterher sagt, oh, heute hat er aber wieder gut gepredigt. Super. Ja, denen hat er es gezeigt, das war schon recht so. Ja. Aber versteht ihr, wir müssen das Wort auf uns anwenden. Und es soll zu unseren Herzen reden und es soll Buße bewirken. Und es geht nicht, wenn ich es leichtfertig und oberflächlich und mit Unterhaltungswert weitergebe. Ja? Also es steht hier und wir müssen uns drunter stellen, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Ja? Es soll nichts Faules und Verdorbenes gefunden werden, sondern gesunde, untadelige Rede. Dass auch andere nicht uns kritisieren und deswegen angreifen können, weil wir eine richtige Wahrheit mit verkehrten Mitteln verteidigt und vertreten haben. Ja? Der Gegner soll nichts Schlechtes über uns sagen können, nichts Berechtigtes Schlechtes. Lasst uns auch solche sein, die die Wahrheit verteidigen in einer Weise, die unserem herrlichen Herrn angemessen ist. Ich möchte hier Schluss machen. Wir haben noch einiges an diesem zweiten Kapitel, aber ich denke, wir haben schon einiges mitnehmen dürfen an Ermunterung und Ermahnung hoffentlich. Dass wir neu sehen, wir sollten unser Leben an dem Herrn Jesus ausrichten. Dass es zu seiner Ehre geführt wird und dass wir Frucht für ihn bringen in unserem ganz praktischen Lebenswandel. Jeder dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Dazu möge der Herr uns Gnade geben.